Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ja, AI ist ja in aller Munde. Ich denke, das wird den meisten ZuhörerInnen so gehen wie mir auch natürlich. Dauernd kommen neue Dinge raus und inzwischen gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichsten Anwendungen, die man auch für HR super nutzen kann. Und teilweise ist es dann auch so, dass Unternehmen schon AI mit im Namen drin haben, was ich für gar nicht blöd halte, weil AI wahrscheinlich kein Trend ist, der uns in 3 Wochen nicht mehr beschäftigt, sondern der uns dauerhaft begleiten wird. So geschehen auch beim Startup 100 Worte. Das werden vielleicht einige von euch noch kennen, aber so heißt es gar nicht mehr. Das heißt inzwischen Psychological AI. Was sich dahinter genau verbirgt, warum die Namensänderung und wo das Unternehmen gerade steht, das wird uns CEO und Founder Simon Schürz jetzt erklären. Herzlich willkommen, Simon.
Hallo, Gero. Ja, super, dass du mich eingeladen hast zum Podcast. Freue mich wahnsinnig, dass wir jetzt drüber reden können, warum wir jetzt Psychological AI heißen und nicht mehr 100 Worte, wo wir stehen, was sich getan hat und auch wie unsere Kunden heute unsere Technologie verwenden. Auch da hat sich ganz viel getan.
Genau, das wollen wir tun. Wir haben uns zuletzt gesehen, das ist ziemlich genau ein Jahr her. Ich glaube, da war das Rebranding gerade im Gange. Ich weiß nicht, ob es da schon erfolgt war. Und ich glaube, in einem Jahr ist wahrscheinlich eine ganze Menge bei euch passiert. Erzähl aber doch erstmal, wie es zur Gründung von eigentlich 100 Worte gekommen ist. Und dann kannst du in dem Kontext ja auch erzählen, wo ihr heute steht und warum das ganze Ding jetzt Psychological AI heißt.
Genau, ja, mache ich gerne. Gegründet 100 Worte haben wir 2018. Ist eigentlich ein Spin-off aus der Uni Mannheim gewesen. Mein damaliger Mitgründer, der Daniel, hat dort Psychologie studiert und ist über verschiedene Studien gestoßen und hat sich quasi mit dem Thema auseinandergesetzt, wie kann man auf Grundlage von Sprache, also wenn man Sprache erfasst, wie kann man da bestimmte Dinge rausmessen? Und uns hat immer umgetrieben quasi, wie kann man dann auch Sprache verändern, um bestimmte Entscheidungen bei Menschen positiv zu beeinflussen. Und so ist 100 Worte entstanden, mit der Idee quasi zu sagen, okay, ich erfasse von einer Person oder von einer Gruppe von Personen erstmal, wie die kommunizieren. Ich lerne daraus, welche Tonalität sie verwenden, ob sie bestimmte Motive mehr nutzen als andere, also zum Beispiel viel über Beziehung sprechen oder über Status, über Gewinne, über Risiken oder über Leistungen, die Gruppe vielleicht erzielt hat oder die Einzelperson. Und wenn ich das quasi erfasst habe, dann nutzen wir das, um eine Spiegelung herzustellen, also quasi sprachliche Ähnlichkeit letztendlich zu erreichen. Und damit erhöhst du dann die Conversion. Das war so die Ursprungsidee, wie wir gestartet haben. 2018 war AI noch nicht so ein Hype-Thema wie heute. Da waren wir eine kleine Gruppe in Deutschland, die sich auch gekannt hat, die sich mit KI auseinandergesetzt hat. Ich erinnere mich auch noch an einen der ersten HR Tech Events, an denen ich teilgenommen habe. Ich glaube, da waren wir das erste KI-Startup überhaupt in dem Bereich 2019 und haben dann gestartet mit dem Thema Stellenanzeigenoptimierung. Das war damals ein relativ großer Hype, auch getrieben aus dem Thema von Textio in den USA, kennt man vielleicht auch, die biasfreie Stellenanzeigen produzieren. Und das war auch so unser erstes Thema, wo wir dann draufgegangen sind, zu sagen, okay, wie kann ich Stellenanzeigen grundsätzlich so schreiben, dass sich beide Geschlechter gleichermaßen angesprochen fühlen und am besten natürlich auch noch die Zielgruppe besser erreicht und damit höhere Conversion erzielt. So sind wir gestartet. Erste Kunden waren dann Carl Zeiss, ist auch heute noch Kunde bei uns. Mit denen haben wir die Technologie dann Schritt für Schritt weiterentwickelt und heute automatisieren wir eigentlich den kompletten Active Sourcing Prozess, also quasi so eine Art Headhunting AI, könnte man fast sagen, von ich gebe ein Briefing an die KI sucht auf LinkedIn Personen und schreibt jede Person komplett individuell an, entsprechend der Bedürfnisse, die Person dann auch hat.
Spannende Entwicklung. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, ist, wer sind dann eigentlich eure Zielkunden? Sind das ausschließlich Unternehmen. Du hast jetzt Carl Zeiss erwähnt. Da ist es naheliegend, immer mehr Unternehmen nehmen ja Active Sourcing in die eigenen Hände. Aber es gibt ja durchaus auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die Active Sourcing immer noch auch auslagern. Also sind Agenturen auch Partner, auch Zielkunden von euch?
Genau, also wir haben zwei Zielgruppen. Die eine ist, vermutlich sind es eher Konzerne dort, die ein Inhouse-Active-Sourcing-Team aufbauen. Also das ist quasi eine Zielgruppe, die wir haben. Da macht es für uns Spaß, mitzuarbeiten. Und die andere Gruppe sind Personalberatungen, Headhunter, genau, die Agenturen, die quasi die Dienstleistung für die Firmen dann erbringen. Das sind eigentlich so die zwei, mit denen wir sprechen. Und von dem Hauptgeschäft aktuell ist es so, dass circa fast 75% aus dem Personalberatungsbereich kommen und 25% aus dem Unternehmensumfeld direkt. Ich finde es total spannend, auch hier eine Entwicklung zu sehen, weil am Anfang waren es rein Personalberatungen, bis die Konzerne dann irgendwann angefangen haben, eigene Sourcing-Teams aufzubauen und Sourcing-Hubs aufzubauen. Und ich denke, das wird auch immer weiter getrieben und auch immer wichtiger werden. Von dem her könnte es da auch einen Shift geben hin zu mehr Konzernen als uns, also in unserer Kundenwelt.
Kann ich mir auch vorstellen. Du sprichst jetzt von Konzernen. Ich persönlich glaube ja, also oder nach meiner Wahrnehmung sind die Konzerne in dieser modernen Welt mehr angekommen als die meisten mittelständischen Unternehmen. Das ist ja auch naheliegend, weil die in der Regel halt Stabsabteilungen haben, wo Leute sich damit beschäftigen können. Das ist im Mittelstand meistens so nicht gegeben. Das Kuriose ist aber, dass ich glaube, dass der Need im Mittelstand ja fast noch größer ist als in der Konzernwelt. Und da ist meine Frage, wie ist da euer Weg? Also ein Teil der Antwort hast du schon gegeben, nämlich über Agenturen, die dann wiederum wahrscheinlich für die Unternehmen arbeiten. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre so ein mittelständisches Unternehmen, würde sagen, hey, was der Simon da erzählt, spannend. Wie kann man denn mit euch eigentlich zusammenarbeiten?
Ja, also ein Beispiel wäre Arburg, das ist ein Mittelständler, die jetzt mit uns ihrer Technologie arbeiten. Die hatten vorher kein Active Sourcing in-house gemacht, haben jetzt aber angefangen mit unserer Technologie in-house quasi Recruiting auch oder Active Sourcing auch zu machen. Warum? Die Herausforderung eigentlich, die gerade im Mittelstand oder grundsätzlich glaube ich bei allen Firmen herrscht im Recruiting, ist, dass ein Recruiter oder eine Recruiterin extrem viele Stellen parallel betreuen muss und eigentlich gar nicht dazu kommt, Active Sourcing dann noch zu betreiben. Und muss man ehrlicherweise sagen, es ist auch nicht das liebste Kind meistens der Personen, weil es natürlich vielleicht so ein bisschen auch repetitive Arbeit ist, im Sinne von, ich suche erstmal und dann schreibe ich immer wieder Leute an und die Conversion ist ja jetzt auch nicht so, dass jeder sich zurückmeldet, sondern man hat auch ganz viele negative Erlebnisse, weil sich die Leute nicht zurückmelden. Den Prozess quasi, den automatisieren wir. Das heißt, auch so eine Firma wie jetzt Arburg ist dann in der Lage, auf LinkedIn wirklich ein professionelles, also Active Sourcing zu betreiben, Leute targetiert anzugehen, anzusprechen, die für die Stelle relevant sind und sich nur dann um die kümmern zu müssen, die sich wirklich zurückmelden. Und das nimmt natürlich wahnsinnig viel Arbeit ab und füllt den Funnel mit den Leuten, die man auch ansprechen will. Deswegen, ich bin großer Fan von Active Sourcing mittlerweile, fast sogar größer auch von Stellenanzeigen, weil man gezielter natürlich Leute anspricht, die wirklich passen. Und damit hat man hinten bei der Selektion auch weniger Aufwand.
Absolut. Wie ist denn die Entwicklung von euch selbst? Als wir vor einem Jahr gesprochen haben, wenn ich das nicht falsch in Erinnerung habe, wart ihr ein ganz kleines Team. Wenn ich heute auf eure Webseite schaue, so klein sieht das gar nicht mehr aus bei Psychological AI. Kannst du dazu nochmal was sagen?
Genau, also wir sind gewachsen. Genau, als wir das letzte Mal gestartet haben, waren wir, glaube ich, zu fünft, wenn ich das noch richtig weiß wieder. Das war gerade so, genau. Und jetzt haben wir verdoppelt im letzten Jahr das Personal. Also wir sind jetzt 10 Festangestellte, haben da noch natürlich Werkstudenten, Praktikanten. Also kommen so auf roundabout 15 Personen, die mittlerweile für uns tätig sind oder bei uns tätig sind. Da sind wir gut gewachsen. Wie das in einem Startup eben am Anfang so ist, man versucht herauszufinden, wo ist der größte Need und entwickelt das Produkt dann dahin. Und wenn man das dann mal erreicht hat, also so einen genannten Product Market Fit irgendwann dann hat, ab dem Moment macht es dann auch, macht es dann Spaß, weil man dann in die Skalierung kommt und nicht mehr so viel rumprobieren muss. Und ich glaube, das haben wir im letzten Jahr geschafft, den Schritt zu erreichen. Davor, vielleicht nochmal kurz, was haben wir davor gemacht? Wir haben davor auch eine Automatisierung für LinkedIn gehabt, aber über eine Chrome-Extension. Das heißt, die Person musste noch, oder du hattest das damals auch kurz getestet, musste es dann quasi den Text auch noch selber copy and pasten und rausschicken, was natürlich sehr viel Aufwand dann auch nochmal produziert hat. Und seitdem wir diesen Prozesskette komplett automatisiert haben, ist es auch viel, viel, viel einfacher anzuwenden. Und das sehen wir eben dann auch bei den Kunden, dass wir dadurch jetzt eben auch den Drive kriegen und die Traction, die wir eigentlich von Anfang an haben wollten.
Ja, cool. Ich war damals sehr positiv überrascht. Wir haben ja live getestet. Das war ja wirklich spontan, ne? Also wir hatten uns nicht verabredet. Du bist zu einem anderen Termin spontan dazugekommen und hast dann gesagt, ja, teste doch mal. Das fand ich ziemlich cool. Und die Ergebnisse haben mich auch beeindruckt. Was ich mich damals gefragt habe, Datenschutz, Datensicherheit, wie sieht es eigentlich damit aus, spielt eine riesengroße Rolle. Jetzt kommt noch der EU-AI-Act dazu. Welche Implikation hat das für euer Geschäftsmodell?
Also wir setzen uns da relativ, also natürlich stark mit auseinander, weil wir die Fragen immer wieder beantworten müssen auch. Es sind ja verschiedene Dinge, die aus meiner Sicht dort eine Rolle spielen. Das eine ist, wo werden die Daten verarbeitet? Das ist quasi ein wichtiges Thema, und werden personenbezogene Daten dort verarbeitet. Das ist das andere wichtige Thema. Also grundsätzlich bei uns, wir nutzen natürlich die Large Language Models, die am Markt zur Verfügung sind, und was unser Kern-Know-how eigentlich im Unternehmen ist, dass wir nicht nur eine Nachricht generieren lassen, sondern verschiedene, und dann wählt unsere KI, unser KI-Layer, also die Psychological AI, wählt dann aus, mit welcher Nachricht dieser X-Varianten habe ich denn die höchste Wahrscheinlichkeit. Und für die Nachrichtengenerierung nutzen wir einfach OpenAI, was ja eigentlich ein Standard, glaube ich, mittlerweile fast überall ist. Und dann ist eben die Herausforderung, wie kriegst du es jetzt aber hin, dass personenbezogene Daten vorher anonymisiert werden, und weil du willst die nicht in Amerika verarbeiten. Und da haben wir sehr lange drum gekämpft und haben es mittlerweile gelöst, dass wir am Anfang quasi ein Profil von einer Person anonymisieren, sodass quasi wirklich zum Schluss nur noch Placeholder da drin stehen, und diese Placeholder werden dann zum Schluss auf deutschen Servern wieder zurück transformiert, was ein Riesenaufwand ist, aber dadurch stellen wir eben sicher, dass keine personenbezogene Daten außerhalb der Deutschlands verarbeitet werden, was dann eben den Datenschutz in dem Fall dann auch wieder einfacher gestaltet.
Super, ja, ich kann mir vorstellen, dass das einer der großen, also mal Hinderungsgründe wäre jetzt zu krass ausgedrückt, aber eines der ganz, ganz großen Fragezeichen ist, wenn Kunden mit euch in Kontakt kommen, ne? Also wie stehst du überhaupt zu diesem ganzen Thema AI, gesetzliche Regelungen, unterschiedliche Herangehensweise in Europa versus Amerika, ne? Also nach meinem Empfinden, und ich glaube, da sind sich weitestgehend alle einig, die Amis testen erstmal und machen hinterher Regelungen. Bei uns ist genau umgekehrt. Wir versuchen alles zu regeln und versuchen halt möglichst safe dann unterwegs zu sein, was natürlich dazu führt, dass wir langsamer sind als amerikanische oder vielleicht auch chinesische oder sonstige Unternehmen, ne?
Genau, also gibt es dann den Spruch, ne, in Amerika entwickelt man, in Asien wendet man an und in Europa reguliert man. Da ist, glaube ich, viel Wahrheit drin. Ich sehe es, also ich bin eher jemand, der erst testet und dann, ich glaube, ich habe da den amerikanischen Drive eher, einfach erstmal ausprobieren, auch um zu verstehen, was es überhaupt tut, weil ich finde, wenn man was reguliert, was man noch gar nicht versteht, was es tut, ist es irgendwie auch schwierig. Und klar, es gibt immer viele Bedenken, dass wir zum Beispiel Personal, also dass Entscheidungen, harte Entscheidungen getroffen werden von der KI zum Schluss. Was ich da immer ein bisschen fragwürdig in der ganzen Diskussion finde, ist, dass wir den Mensch als das Maß aller Dinge hinstellen, der aber eigentlich voll von Biasen ist, voll von Fehlern, und da ist alles egal. Ja? Aber sobald man quasi eigentlich eine statistisches Modell nimmt, was vielleicht eher einen spieltheoretischen Ansatz hat, also eigentlich eine bessere Entscheidung wahrscheinlich trifft, weil es quasi mehr korrekte Informationen hat und auch korrektere Informationen dann liefert zum Schluss, da fangen wir dann an zu regulieren. Und das andere, das ist uns dann eigentlich egal. Das finde ich so ein bisschen, ja, fragwürdig, sagen wir es mal so.
Ja, ich persönlich halte es schon für richtig, dass wir über Gesetze versuchen, Dinge zu regulieren, gerade auch in diesem KI-Kontext, weil man sich natürlich schon die Frage stellt, wenn man jetzt mal wirklich einen längeren Zeithorizont ansetzt, Entwicklung von Technologie, sozusagen das ganze Mensch-Maschine-Verhältnis schwingt da ja mit rein. Ne? Also ich will jetzt hier nicht über Terminator und sowas reden, Science-Fiction-Dystopien, die natürlich jeder kennt. Aber die Frage ist am Ende schon, wie wollen wir als Gesellschaft, als Menschen eigentlich mit dem Thema umgehen. Und meine Haltung dazu ist, dass es schon wichtig ist, dass wir am Ende die Kontrolle behalten. Du nickst gerade, guckst auch ein bisschen Gedanken verloren sozusagen nach oben. Was sind deine Gedanken dazu?
Genau, also die Frage ist so für mich ein bisschen, ich glaube, es ist eher, wie sieht man KI? So würde ich es formulieren. Ich sehe KI sehr stark als Werkzeug, das uns als Mensch die Möglichkeit gibt, vielleicht Dinge zu machen, wo wir mehr Lust dran haben. Also wenn ich jetzt wieder in den Active Sourcing Prozess nochmal reingehe oder auch in andere Prozesse, da gibt es ganz viele Beispiele, macht es mir als Mensch wirklich Spaß, jeden Tag 300 Nachrichten zu versenden, die ich schreibe? Oder macht es mir eigentlich mehr Spaß, mich mit den Leuten zu unterhalten, die sich zurückgemeldet haben, dann in einen Call zu gehen und die Person dann zu überzeugen, quasi die Stelle zu wechseln. So. Und da sage ich ganz klar, okay, KI ist ein Werkzeug, das kann die Entscheidung abnehmen, wen schreibe ich an und wie schreibe ich den an. Und zum Schluss geht es dann ins Persönliche, in die Interaktion und die, finde ich, kann weiterhin menschlich sehr, sehr gut stattfinden. Genauso finde ich das zum Beispiel auch bei Medizin. Wenn ein Arzt nicht mehr so viel Zeit in der reinen Diagnostik quasi verbringt, sondern mehr Zeit damit, den Patienten dann mit der Diagnose quasi zu betreuen und da vielleicht die Zeit dann hat, auch wirklich zu helfen und mal zuzuhören, dann finde ich das eigentlich ein sehr, sehr schöner Weg. Und da kann ich auch sagen, da kann man teilweise auch die Entscheidung abgeben. Ich glaube, final gibt es da irgendwie für mich auch noch keine Lösung, weil ich auch natürlich nicht die Zukunft vorhersehen kann oder es kann niemand. Wie weit will man zum Schluss gehen und wie weit nicht? Und von dem her bin ich da hin und her gerissen, so würde ich es formulieren.
Ja. Ja, ich kann dem ganz viel abgewinnen. Also das sind ja auch alles erstmal nur Theorien und Szenarien. Okay, lass uns mal wieder ein bisschen vom Abstrakten zum Konkreten kommen. Was mich interessiert, du hast jetzt so ein bisschen gesagt, wir haben unseren Product-Market-Fit gefunden, so interpretiere ich das, ne? Also im Grunde genommen AI-unterstütztes Active Sourcing oder AI-getriebenes Active Sourcing, so würde ich es nennen. Auf eurer Webseite gibt es aber so zwei Produktebenen. Ne? Es gibt den Recruiting Booster und es gibt den Lead Booster. Vielleicht kannst du da auch nochmal erklären. Ich werde natürlich eure Webseite in den Shownotes verlinken, dein LinkedIn-Profil auch, aber vielleicht kannst du einmal zu den beiden Themen was sagen.
Ja, genau. Also während Corona, als wir quasi durch Corona etwas geblockt wurden, so würde ich es heute formulieren, weil man kurzzeitig Einstellungsstopp überall war, ist ja das ganze Thema Sales auf LinkedIn, Sales, also Online-Sales eigentlich hochgeschossen, so würde ich es formulieren. Und im Zuge dessen haben wir uns eben auch damit auseinandergesetzt, ob man unsere Technologie nicht auch mehr für Sales-Prozesse, also Lead-Gen, eigentlich Lead-Generierungsprozesse einsetzen kann. Und in dem Zuge ist mit der Firma Bonago, die man vielleicht hier aus dem Podcast auch schon mal kennt, den Marc Reck, die Idee entstanden, dass wir versuchen, unsere Technologie nicht nur im Sourcing einzusetzen, also in der Talent Acquisition, sondern auch eben in der Lead Generation und haben da ein Produkt eben auch entwickelt, was grundsätzlich komplett gleich ist von der Logik her, wie beim Active Sourcing, nur dass man andere Prompts hat und ein bisschen anderer Use Case. Der Use Case dort ist zum Beispiel, dass ich eben Quellen nutze, um rauszufinden, was triggert, also quasi Relevanz bekomme bei einem Lead. Nimmt jemand zum Beispiel an einem bestimmten Webinar teil, hört jemand einen Podcast, in dem Moment vielleicht interessiert er sich für das Thema, sowas anzureichern und dann aufbauen darauf, die Leute quasi mit relevanten Nachrichten zu kontaktieren, um so in ein Gespräch zu kommen. Das ist quasi der zweite Bereich, in dem wir aktiv sind. Wird hauptsächlich genutzt von Lead-Agenturen, Startups sind dort, nutzen unsere Technologie dort und interessanterweise jetzt auch die ersten großen Mittelständler, Kumavision zum Beispiel ist dort einer unserer Kunden, die unsere Technologie da nutzen, die wirklich sehr viel Terminierung dann mit unserer Technologie machen.
Wie ist das bei euch von den Preismodellen her? Ihr seid ja, also versteht ihr euch selbst als SaaS? Ich glaube ja, ne?
Genau, wir verstehen uns als SaaS-Modell, ja. Also wir sind keine Agentur. Und wir haben ein relativ simples Modell. Für jeden User, dessen Account quasi automatisiert wird, chargen wir 100 Euro im Monat. Genau, und dadurch, und das ist quasi ja Recurring Revenue, und so funktioniert das dann letztendlich.
Das ist ein sehr einfach nachvollziehbares Preismodell. Ich hatte jetzt gedacht, dass es komplexer wird, weil gerade bei euch ja vielleicht auch naheliegend wäre, performance-basierte Preisbestandteile zu haben. Ne? Ich meine, du kannst natürlich auf User lizenzieren, das ist super easy, versteht jeder sofort. Man könnte aber auch sagen, es gibt so eine Grundlizenz und wenn ich du wäre, würde ich halt drüber nachdenken. Aber wenn ein Hire daraus entsteht, muss man natürlich irgendwie den Rückkanal haben und wissen, wann ein Hire entsteht. Das ist wahrscheinlich die Herausforderung. Da kann man ja nochmal zusätzlich chargen. Du schmunzelst so ein bisschen.
Ja, also die Diskussion führen wir natürlich in unserer Gesellschafterrunde jedes Mal, ob man da nochmal das Preismodell eventuell anpasst, weil natürlich der Personalberatungsmarkt eigentlich sehr stark über Provision arbeitet, ja. Und wir da quasi sagen, nee, es ist uns eigentlich aktuell noch egal, wir chargen nicht nochmal, wenn es erfolgreich war, sondern es geht erstmal nur darum, die Technologie als solches in den Markt zu bekommen. Aber ja, es ist eine Diskussion, die wir stetig führen. Und ich glaube, wir haben es auch noch nicht final entschieden, ob es nicht vielleicht doch irgendwann mal so sein wird. Ich meine, Instafo kennst du sicherlich ja auch. Die haben jetzt komplett gewechselt auf ein rein
performance-getriebenes
Modell, genau. Ja, also mal schauen, wo uns die Zukunft hintreibt, so würde ich sagen.
Finde ich ganz interessant. Instafo und Psychological AI, ist das für dich Konkurrenz oder wird sich das nicht sogar gut ergänzen?
Es ist keine Konkurrenz, so würde ich es nicht. Erstens ist der Markt zu groß, glaube ich, dass man da Probleme hätte. Dann ist das Modell eben bei Ihnen ja ein bisschen anders wie bei uns. Also Sie haben ja ein Plattformmodell, das heißt, Sie ziehen einerseits, versuchen Sie quasi Talente auf die Plattform zu kriegen und Unternehmen, und dann machen Sie eben die Vermittlung über Ihren Algorithmus. Bei uns ist es so, was ist der Nachteil davon? Der Nachteil ist quasi, es gibt einen begrenzten Pool erstmal an Talenten, die nämlich Instafo eben nutzen. Wir haben das Modell eben, dass wir auf die öffentlichen Plattformen gehen, die einfach viel frequentierter sind, viel mehr genutzt. Also wenn wir jetzt über LinkedIn sprechen, 23 Millionen User in Deutschland, da hat man ein bisschen anderen Pool auf den man zugreifen kann. Xing gibt es ja auch noch 23 Millionen, dann gibt es noch GitLab und Sonstiges. Also sehr, sehr viel mehr Personen. Und ich glaube, das ist dann auch okay, also dass es da einen Kanal gibt, der anders bespielt wird. Wir haben halt eine Lösung für einen anderen Kanal, der bespielt wird, und das ergänzt sich eigentlich ganz gut.
Das ist das, was ich gerade gedacht habe. Mit Instafo habe ich auch schon ein, zwei Mal Kontakt gehabt. Finde ich einen ganz spannenden Ansatz, aber genau wie bei euch. Anyway, wir wollen ja auch gar nicht über die sprechen, wir wollen über euch sprechen. Was mich noch interessiert, ist mal so ein Blick in die Zukunft von Psychological AI. Was sind die Themen, an denen ihr gerade arbeitet? Wie stellst du dir dein Unternehmen, sagen wir mal, in 2-3 Jahren vor? Wohin geht die Reise?
Ja, genau. Also ich glaube, das Thema Fachkräftemangel wird noch mal zunehmen. Also wir kommen ja geschichtlich vielleicht aus einem IT-Fachkräftemangel, und es wird immer mehr treffen und immer wichtiger werden. Ganz interessant, wir haben jetzt mit der Uni Duisburg zum ersten Mal das ganze Thema in so ein bisschen mehr so einen Public-Sektor getrieben. Ja. Hat super gut funktioniert. Da gibt es noch eine viel geringere Fatigueness von Active-Sourcing-Nachrichten. Das heißt, die Response-Rates sind dort extrem hoch im Verhältnis zu dem, was man vielleicht sonst bei einem Full-Stack-Developer oder Developerin sehen würde, was für mich ein total interessant war zu sehen. Genau, also von dem her glaube ich, dass der Markt erstmal noch riesengroß ist. Wir werden internationalisieren. Wir haben die ersten Kunden in den USA schon gewonnen, jetzt die ersten Kunden auch in den Scandics gewonnen, also Nordics gewonnen, in Skandinavien. Von dem her, da wird garantiert in die Richtung viel gehen, und wir arbeiten momentan auch an Multimodalität. Das finde ich auch ein super spannendes Thema. Also kannst du über zum Beispiel Einbettung von Videos, DeepX kennst du, glaube ich, auch, den partnern wir, sowas nochmal die Conversion treiben, kannst du vielleicht über bestimmte Farben, Bilder irgendwie nochmal mehr Conversion treiben. Solche Dinge treiben uns total um und finden wir spannend, weil die ja alle irgendwie was mit Motiven zu tun haben, also Leute in Bewegung zu versetzen. Und da wir die Messung quasi haben, können wir da unser Modell, glaube ich, hin trainieren.
Super, spannende Aussichten. Leute, natürlich reicht so ein Podcast nicht aus, um hier wirklich total in die Tiefe zu gehen, aber ihr könnt das machen unter der Voraussetzung, dass ihr am 5. und 6. Juni auf dem MRACE Festival seid, weil Simon dort auch zugegen sein wird mit Psychological AI. Da freue ich mich sehr drüber und auch drauf.
Genau, ich mich auch, ja, wird sicherlich eine geile Veranstaltung. Habe auch nur Positives gehört, ich war letztes Jahr leider noch nicht dort, aber freue mich wahnsinnig, dieses Jahr zu sein, und wir sind im Startup, in der Startup-Area.
Absolut. Ich werde auf jeden Fall vorbeischauen, und ich kann nur empfehlen, jedem und jede, die jetzt hier zuhören, schaut da mal vorbei. Das ist wirklich sehr zukunftsorientiert, und ihr habt ja eben gehört, richtig teuer ist der Spaß auch nicht. Das heißt, das mal zu testen, kann ich nur empfehlen. Ich kann dir direkt hier und jetzt sagen, wir als Agentur werden es auf jeden Fall testen. So.
Sehr gut.
Das kann ich schon mal sagen. Also gerade zumindest eine Option auf einen Kunden gewonnen durch den Talk hier. Ganz lieben Dank. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder persönlich sehen, Anfang Juni. Hoffen wir, dass das Wetter gut wird. Programm ist, glaube ich, echt geil. Und ja, bis dahin wünsche ich dir einfach eine gute Zeit, Simon.
Danke dir, Gero. Ja, dir auch. Und ich freue mich dann, dich in Berlin live zu sehen und auf ein Bierchen.
Das wird es auf jeden Fall auch geben. Also, dann tschüss.
Ciao.
So, das war's mit dieser Saatkorn-Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das MRACE Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech, Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, coole Gäste, coole Keynotes, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt's ab sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und gleichfalls in den Shownotes findest du auch den Link für den Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos, gespickt mit allem Content, mit Podcasts und oft auch mit Verlosungsaktionen. Und auch den Link gibt es in den Shownotes. Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei, und ich sage einfach bis bald.